Jesus, wir ehren dich für deine Gegenwart, für deine Ruhe, für deinen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Lieben, wir haben jetzt so viel gehört und so viel aufgenommen und ich habe noch ein paar Punkte im Herzen, die ich euch gerne mitteilen würde. Ein Buch in der Bibel, das mich sehr begeistert, das ist das Buch Prediger von Salomo, weil es auf sehr eindrückliche Art und Weise uns zeigt, wie sehr viel im Leben einfach nur ein Haschen nach Wind sein kann. Unsere Mühen, wie vergebens sie sein können. Und in Prediger 3, da stellt Gott Dinge so wie gegenüber. Geboren werden, sterben, pflanzen, ausreißen, weinen, lachen, klagen, tanzen, aufbewahren, wegwerfen, lieben, hassen, Krieg und Frieden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ihr Lieben, wenn man diese Begriffe umlegt aufs eigene Leben, müssen wir doch sagen, dass noch nicht alles perfekt ist in unserem Leben. Und dass wir in Herausforderungen stecken, dass wir auf vieles keine Erklärung haben und dass vieles vielleicht bis zu dem Tag, wo wir heimgehen, mit einem Fragezeichen versehen bleibt. Und ich mache mir da sehr viel Gedanken drüber, wenn Heilungen nicht passieren, wenn Menschen durch viel Leid gehen müssen, da bin ich jemand, den beschäftigt es. Und ich stelle da oft diese Warum-Frage und ringe da mit Gott. Und ich habe das versucht, dieses Prediger 3, diese Gegenüberstellung mal so zu karikieren in diesem Bild, so dieses menschliche Leben in all seinen Facetten, mit all diesen, dieser dunkle Fleck da oben, wo es auch Trauer gibt, wo es Verlust gibt, so diese verschiedenen Farben, auch von Freude, von Hochzeit, von was weiß ich, was es noch alles gibt und Scheidung und Kindergeburten und so viele Dinge. Und ich glaube, dass so ein menschliches Leben sehr bunt ist in den Erfahrungen und Erlebnissen. Und wenn man dieses Bild jetzt mal anguckt, das ist jetzt hier sehr groß dargestellt, und wir kennen ja nichts anderes als dieses Leben hier, kann gefühlt, gerade wenn du zum Beispiel noch immer krank bist oder schon lange irgendwie mit Leiden zu kämpfen hast oder viel Leid miterleben musst, das kann ein Leben, ein Tag sehr, sehr lange dauern. Und eigentlich, und das ist das, was mir die letzten Monate so bewusst wurde, weil wir es nicht anders kennen, wir drehen uns hier immer um unsere 20, 40, 45, 50, 80, 90 Lebensjahre. Viele sterben viel zu früh, viele Dinge passieren, die wir nicht wollen, dass sie passieren und trotzdem passieren sie. Und dann passieren so Dinge, wie es der Uwe gesagt hat heute, wir kommen in Anklage gegenüber Gott und wir sind unzufrieden und enttäuscht. Aber dann war mir das so, mir fiel das wie Schuppen von den Augen, wenn du dieses Leben, das ich gerade in diesem farbigen Kreis gezeigt habe, wenn du das mal runterminimierst. Wer sieht denn diesen großen Kreis, den habe ich jetzt einfach kleiner gezoomt, wer sieht den denn hier auf der Leinwand? Seht ihr den? Sieht ihn jemand? Ja? Für die, die ihn nicht sehen, machen bitte das nächste Bild. Hier ist er. Ich habe einfach versucht, mal das darzustellen, diesen Blick aus der Ewigkeitsperspektive, wie Gott ihn hat. Wir stehen hier und wir reden und wir kämpfen darum, in diesem Leben Gott zu erkennen, Begegnung mit ihm zu haben, Erlebnisse mit ihm zu haben. Und da ist viel auch mit Enttäuschung und Frustration verbunden und viel raubt uns die Ruhe, weil wir so viel mehr von ihm möchten und irgendwie, und dann sind wir neidisch auf andere, die das haben und wir vielleicht nicht. Aber wenn ihr das mal anschaut, dieses Bild kannst du ja unendlich weitermachen, weil die Ewigkeit unendlich ist. Und wie Paulus sagt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Und dass wir einfach darüber hinausdenken, denn Prediger 3 sagt auch, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also dieser kleine Punkt, wie viele Jahre es in deinem Leben auch werden möchten oder werden, ist nichts im Vergleich zu dieser unendlichen Herrlichkeit, wo wir Gott erleben, wo wir nicht mehr so ein bisschen wie Schatten boxen müssen, wo wir uns theologisch bekriegen müssen, wer nun Recht hat, wer Hypergrace ist und wer Gesetzesprediger ist und wer sonst was ist und wer die Guten sind und die Bösen und wer das ausgewogene Evangelium hat. Nein, versteht ihr, wir kämpfen so viel in diesem kleinen schwarzen Ding und erkennen gar nicht, wie viel unendlich mehr Jesus für uns erkauft hat. Und ja, es gibt viel Ungerechtigkeit. Wir haben es heute Morgen gehabt, die da waren mit diesem Video, was ich gezeigt habe. Es passieren so viele Dinge, die krass sind. Viele Entwicklungen, die hier vor sich gehen. Aber ich möchte uns einfach noch mehr ermutigen, egal wo du drin steckst, egal wie lange du noch warten musst, es wird dieser Tag kommen. Und ich rede noch gar nicht von unserem Ableben. Aber es werden sich Dinge verändern und verbessern. Und es werden Dinge wiederhergestellt. Und eines Tages, egal wie, wird unser Licht hier ausgehen und wir werden dort sein, wo hier die Sterne funkeln. Und wir müssen nicht mehr kämpfen um was, wir müssen uns nicht mehr abmühen, wir müssen uns nicht mehr damit auseinandersetzen, was richtig und falsch ist, sondern sind wir beim Papa. Und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen, wie viel mehr Jesus uns geschenkt hat über unser Leben hier hinaus. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, das wir heute schon hatten, dieses Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt. Und wir haben mit seinen Platz eingenommen. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Du und ich, wir sitzen zur Rechten Gottes. Ich würde mir einmal wünschen, mein Leben zu sehen, so wie Gott mein Leben sieht. Lasst uns auch nochmal festhalten von dem, was heute war. Gott sagt nicht, du kannst ruhen, wenn all deine Feinde zerstört sind und jedes Problem in deinem Leben gelöst ist. Nein, du kannst auch, wenn sie noch da sind, drin ruhen. Er möchte, dass wir uns zuerst hinsetzen und ruhen. Egal, welche Symptome noch in deinem Körper sind, egal, welche Herausforderungen dich noch plagen, und egal, welche Widrigkeiten dir ins Gesicht schreien, sag, komm und setz dich. Schau nicht auf diese Riesen, die es gibt, die großen Berge, vor denen du stehst, weil vor Gott schmelzen die Berge wie Wachs. Es ist ein Wort von ihm und du bist komplett verändert. Und so möchte ich uns das mitgeben noch. Wenn du heute heimgehst, wirst du noch, bevor dein Körper geheilt ist oder deine Schulden bereinigt sind oder die Probleme in deinem Leben gelöst sind, glauben, dass Gott dich gemäß seinem Wort befreien wird, heilen wird. Ist dein Glas ab heute halb leer oder halb voll? Versuch das mitzunehmen, dieses Bild, dieser Kampf ja hier, den es geben kann in unserem Leben, die ganzen Widrigkeiten. Und versuch mal drüber, mit Gott da zu ringen und drüber nachzudenken, wie viel unendlich mehr wir mit ihm sein werden. Und wir dürfen jetzt schon damit beginnen, wie in einem Experiment, ihm da drin zu begegnen. Und das möchten wir heute noch praktisch machen. Das möchten wir heute noch üben. Da möchten wir euch segnen, auch mit Gebet. Aber ich glaube, ihr braucht da was an die Hand, wenn ihr nach Hause geht, zu sagen, das ist mein Werkzeug, das sind meine Werkzeuge, damit will ich beginnen. Und für mich ist so ein Mann der Mose. Und um euch einen kleinen Kontext zu geben aus 2. Mose 32, Mose war 40 Tage auf dem Berg, hat die Gesetzestafeln empfangen und er blieb 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Und das Volk, steht im Wort, war sich nicht sicher, ob Mose überhaupt noch mehr kommt. Vielleicht ist ihm auch was zugestoßen. Was haben sie gemacht? Das goldene Kalb. Mach uns einen Gott, haben sie zu Aaron gesagt. Und dann ging es hier los und dann kam Mose hier runter und hat die Steintafeln zertrümmert und hat es gesehen. Und dann mache ich jetzt einen Sprung und komme zu diesem Punkt, was in 2. Mose 32 ab Vers 7 steht. Und zwar heißt es da, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Begegnung, je nach Übersetzung auch Zelt der Offenbarung, Zusammenkunft oder auch schon Stiftshütte, auch wenn es noch nicht die echte Stiftshütte war. Und dann steht da, und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Ich weiß nicht, wie viel 100.000, keine Ahnung, in diesem Lager waren, aber Mose packt sein Zelt und geht raus aus dem Trubel, aus der Hektik, aus dem Stress, aus dem Geschrei, auch aus den Angriffen, weil er der Leiter war. und baut dieses Zelt für sich. Und die Einladung Gottes bestand, dass jeder zum Zelt der Begegnung kommen konnte. Und es geschah, so oft Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes, also seines eigenen Zeltes, und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ich frage dich heute, es hieß, jeder, der Gott suchte, musste zum Zelt kommen. Und ich habe das immer und immer wieder gelesen und ich finde nur zwei Personen, die zu diesem Zelt gingen. Und es war Mose und es war Josua. Denn da hieß, sein Diener Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt, aus dem Inneren des Zeltes. Und ich frage dich heute, alles, was du schon gehört hast, erlebt hast von anderen, bist du auch jemand, der immer zuschaut, wie die anderen zum Zelt gehen und Begegnungen haben mit Gott? Und bist du eher so ein bisschen distanziert oder sagst du, heute ist der Tag, wo ich das Experiment beginnen will, mein Zelt der Begegnung aufzuschlagen? Mose hatte keinen leichten Stand, ihr Lieben. Wenn du Leiter, Anführer eines Hunderttausend oder Millionen Volkes bist, ihr kennt alle die Mose-Geschichten, das ist kein leichtes Unterfangen. Und David war genauso. 1. Samuel kann man das lesen, 1. Samuel 30. Und David war in großer Bedrängnis, weil die wollten ihn steinigen. Was macht er sich? Er ruft nicht ein Rudel Leute und sagt, so jetzt machen wir alle nieder, die sich gegen uns erheben. Nein, er stärkte sich im Herrn. Der erste Weg war zum Herrn. Moses Weg war raus aus dem Lager und draußen mein Zelt aufstellen in der Ruhe und Gott die Wertschätzung geben. Später dann wurde die Stiftshütte gebaut und dann im Lager der Israeliten errichtet. Mach mir bitte das nächste Bild. Das sah dann ungefähr so aus. Da wurde die Stiftshütte gebaut und da gab es eine ganz klare Anweisung, was in dieser Stiftshütte zu sein hat und wie sie gebaut werden musste. Mach mir nächstes Bild. Genau, da sieht man jetzt so ein bisschen rein. Machen wir das nächste Bild. Genau. Ich lese es nur kurz vor. Schaubrote, Leuchter, Zeltdecken zur Wohnung, Bretter und Riegel, Vorhänge, Öl für die Leuchter, die Berufskleidung von Aaron und seinen Söhnen, Räucheraltar, Waschbecken, Salböl. Machen wir das nächste Bild. Also alles war der Räucheraltar hier zu sehen. Nächstes Bild bitte. Schaubrote. Und ungefähr ausgesehen und dann das Allerheiligste mit der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes wohnte praktisch mitten unter dem Volk in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt der Begegnung. Und ihr Lieben, was hat sich denn eigentlich seit damals verändert für uns? Müssen wir immer noch an einen Ort gehen, um der Gegenwart Gottes zu begegnen? Wo wohnt Gott? Wo wohnt der Heilige Geist? Richtig, ihr Lieben, wir sind ein lebendiger Tempel Gottes. Das heißt, der Tempel Gottes geht mit mir jetzt einen Schritt nach rechts und nach vorne und zurück. Und wir könnten auch Walzer tanzen. Das heißt, du wirst nie mehr ohne die Gegenwart Gottes sein. Du bist eine neue Schöpfung. Durch Christus, Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nach 2. Petrus 1,4 sind wir Teilhaber seiner Natur. Wir hatten es heute Morgen, wir sind das Ebenbild Gottes, der Schatten Gottes. Er hat uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gelegt. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Und noch mehr ganz wichtig, ihr Lieben, 1. Thessalonicher 5,9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Gericht. 1. Korinther 2,6, wir haben den Sinn Christi. Kolosser 1,22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, Jesu Leib, um uns heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ihr Lieben, ihr müsst nicht mehr warten vor einer Tür und bei Gott anklopfen und sagen, würdest du mich reinlassen, sondern die Tür ist schon längst offen. Du darfst eintreten. Und jetzt kommt die große Frage, wie lebe ich Beziehung mit einem Gott? Dem allmächtigen, ewigen Gott, der in mir lebt. Wie kann ich lernen, darin zu wandeln, ihn darin zu erleben? Und ich glaube, das Wichtigste, was du tun kannst, wenn wir von tun reden, das ist ihm deine Zeit zu schenken. Alles, was du bist, was du hast, kommt von Gott. Und das Einzige, was du ihm geben kannst, ist deine Zeit. Und die Stiftshütte, so wie wir sie hier haben, das ist ja ein Riesending. Und wenn du deine persönliche Stiftshütte jetzt dann aufrichtest, das kannst du theoretisch in so einen Koffer reintun. Ja, du brauchst keinen Räucheraltar mehr. Also das ist jetzt echt sehr privat, ja. Aber der Punkt ist ja immer der, wie beginne ich eben mit Gott Beziehung zu leben? Und ich glaube, der erste Schlüssel und der größte Kampf ist, in die Ruhe zu kommen. In die Stille und nichts zu tun. Weil wir bei jedem Problem dazu neigen, in irgendeinen Aktionismus gehen zu müssen. Und sei es wild proklamierend, die Türpfosten unseres Hauses zu salben oder auf 90 Dezibel Worship-Musik oder am besten noch auf 115 dann laufen zu lassen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, ihr Lieben, aber ich glaube, dass Gott uns berufen hat und es ist so, das zieht sich durch den Tag, in diese Ruhe und Stille zu kommen, von ihm Weisheit zu empfangen, von ihm ermutigt, bestätigt zu werden und daraus zu handeln. Oder vielleicht sagt er zu dir, du darfst ruhen. Und ich glaube, die größte Herausforderung für uns alle, die ernsthaft vorhaben, dieses Experiment zu wagen, ist einfach nichts zu tun. Und nichts tun heißt, und wenn du das machst, nach ungefähr 7 Sekunden kommt der erste Gedanke, was noch erledigt werden muss. Und was du noch vergessen hast. Und wisst ihr, wir versuchen dann krampfhaft das immer wegzuschieben. Ich weiß nicht, ob uns das auf Dauer immer gelingen wird. Wir dürfen die Gedanken auch zulassen. Aber ich glaube, wenn wir das als Lebensstil etablieren, unser Körper, wie wir es heute gehabt haben, reagiert auf Sünde, auf Bitterkeit, auf Unvergebenheit. Da reagiert er sehr negativ. Aber auf Ruhe reagiert er im Gegenteil positiv. Im Stillsein und in der Ruhe werdet ihr gerettet. Das widerstrebt völlig unserem Denken und Handeln in der westlichen Welt. Das widerstrebt völlig unserer menschlichen Natur, immer noch irgendwas tun zu wollen. Und deshalb ist meine Ermutigung an dich, bevor ich dir jetzt Teile aus meiner Stiftshütte zeigen werde, die mir helfen, in der Gegenwart Gottes zu sein, fang an, einfach zu sein mit nichts dabei, mit gar nichts. Und lerne, von Gott zu empfangen. Wie es im Epheser 5 steht, werdet voll Geistes. Das ist eine von der Zeithandlung eine kontinuierliche Handlung. Und ihr Lieben, bei allem Gnaden, Evangelium und Erlösungswerk, wir dürfen lernen, ein bisschen Disziplin aufzubringen und wir dürfen auch in dem Sinn ein Opfer bringen. Wir haben es heute gehört, wir sind nicht abhängig von Gott. Gott hat uns losgekauft von diesem Fluch der Sünde und er hat uns so eine Freiheit gegeben, dass wir uns entscheiden dürfen, welchem Gott wir dienen. Aber wir können nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Denn wer dem einen dient, wird den anderen hassen. Und so haben wir diese Entscheidung zu sagen, ich will mein Leben leben, selbstbestimmt, ich lasse mich von niemandem reinreden oder ich erkenne diesen mächtigen Gott und ich will lernen, aus ihm zu leben. Und stellt euch das mal vor, wie sehr das unser Denken verändert oder wie sehr das Gott wertschätzt. Wenn du nicht mehr in diesem, ja, ich bin abhängig von Gott, deshalb muss ich ja mit ihm Zeit verbringen, das verlangt er ja. Ihr Lieben, was wäre das für ein Eheleben, wenn das so wäre? Und ich glaube, dass gerade dieser Gedanke, wir sind nicht abhängig von Gott, Gott hat uns nicht freigekauft von einer Sklaverei in die nächste, sondern wir sind frei zu entscheiden. Das Wort sagt, alles ist euch erlaubt, es ist euch nicht alles nützlich. Das Wort sagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Gott lässt dir die Wahl. Er zwingt dich nicht, eine Stiftshütte aufzurichten. Aber ich sage nochmal, das, was Gott am allermeisten wertschätzt, das, was du ihm geben kannst, das sind nicht deine Taten, sondern es ist diese Zeit, in die Ruhe zu kommen und zu hören, ob er was zu sagen hat, wann er was zu sagen hat und was er zu sagen hat. Das ist Demut, ihr Lieben. Lerne, dich von ihm lieben zu lassen. Er hat uns zuerst geliebt. Wenn du sagst, ja, ich tue mich brutal hart so ganz in der Stille, dann möchte ich dir einfach zeigen, was kannst du denn mitnehmen, was dir hilft. Zum Beispiel Abendmahl. Du kannst in dieser Stiftshütte Abendmahl feiern mit Wein und Knäckebrot, was weiß ich. Und kannst dich erinnern dran, was Jesus für dich getan hat. Du darfst feiern, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist eine kleine Handlung, die du tun kannst. Und was macht es? Der Fokus geht auf Christus. Du kannst dir auch eine tolle Lobpreis-CD mitnehmen und sagen, hey, das hilft mir, Gott zu begegnen. Einfach Musik vom CD-Spieler, von deinem Telefon oder Soaking. Vielleicht nimmst du dir auch so kleine Heftchen mit, zum Beispiel geheilt, wo Verse drinstehen, die du über dich aussprechen kannst oder über deine Familie, wo du lernst, in diesem Zelt aus der Ruhe raus Regentschaft auszuüben. Oder vielleicht ein kleines Heftchen übers Abendmahl, welche Kraft im Abendmahl steckt. Eine der höchsten Formen des geistlichen Kampfes ist Leben zu sprechen. Dein Wunder liegt in deinem Mund. Fange an, du wirst merken, diese Begegnung mit Gott, das wird dich verändern. Du wirst anders reden, du wirst anders sprechen. Aber ich ermutige dich, dort, wo du gehst und stehst, egal wie es dir geht, fang an, Leben zu sprechen. Über dich, über die Umstände, fang an, Leben zu sprechen. Mach mal bitte das nächste Bild. Sind jetzt so meine Jungs. Nächstes Bild bitte. Genau, das ist mein kleinerer und unsere kleine Tochter. Machen wir noch eins. Genau, das kannst du mir lassen. Und Jesus, ich habe so nachgedacht über dieses Werdet wie die Kinder. Und ich glaube, wir haben alle schon Botschaften gehört über Werdet wie die Kinder. Und dann stellt man sich eben genau diese Bilder vor von den grinsenden Kindern und die so viel Freude machen und die unser Leben so bereichern. Und das stimmt. Aber wer Kinder hat, der weiß, da gibt es auch eine ganz andere Seite. Und ich sage dir mal ein Geheimnis. Unsere Kinder, die versündigen sich auch gegen uns. Nicht nur du machst was falsch als Eltern, auch die Kinder. Die machen nicht alles richtig und nicht alles, was sie tun, müssen wir gutheißen. Und das ist so dieser Punkt, der mich bewegt hat, dieses, hey, Kinder können dir von einer Sekunde auf die andere, die können dich anfahren, die können dir Dinge an den Kopf werfen, da stehst du und wo du denkst, tschüss. Aber wisst ihr, 5 Minuten später, da bin ich dann wie Gott, da gehe ich meinen Kindern nach und sage, hey, ist wieder alles okay, geht's wieder, raus, Tür zu, tsch. Denkt man, oh, das ist in meiner Kindheit ganz anders gewesen, aber okay. Also, genau in der Sanftmut und Demut. Aber mir kam schon dieses Beispiel mit Gott. Wie oft sind wir denn so ein bisschen halsstarrig? Und Gott, du hast das Gefühl, er geht da trotzdem nach. Er ist ja in seinen Ressourcen nicht ganz so begrenzt wie wir. Und mir wurde bewusst, dass dieses Werdet wie die Kinder gar nicht nur drauf ist, wie bei Kindern heißt es ja, die sind leicht empfänglich, die denken nicht viel nach, die stellen nicht alles in Frage. Das stimmt, aber Kinder haben auch eine Seite, die sagen sie sofort, was ihnen nicht passt. Die schalten um von 100 auf 0 und von 0 auf 100 und die lassen dich wirklich manchmal sprachlos stehen oder bringen dich zur Weißglut, aber die sind nie lange nachtragend. Und die kommen wieder zu mir auf meinen Schoß ohne schlechtes Gewissen, wo ich eigentlich, wo ein Erwachsener sagen würde, also da musst du jetzt schon eigentlich noch mal ein bisschen nachdenken drüber. über das, was du hier so veranstaltet hast. Nee, ist der Papa, verstehst? Und das ist genau das, ihr Lieben, was Gott auch meint mit werdet wie die Kinder. Vielleicht hast du Gott gerade angeklagt für die Situation. Vielleicht hast du Gott sogar in dein Herzensgefängnis gesperrt. Und jetzt kommst du aus der Position, dass du nicht zu ihm willst. Aber er sagt, hey, du darfst trotzdem kommen. Du bist trotzdem willkommen. Ich lehne dich nicht ab. Du musst nichts gut machen bei mir. Ich habe dir schon längst vergeben. Und das sollte uns ermutigen, egal wie dein Tag war, egal wie viel dein Gewissen oder was auch immer dir wieder suggeriert, was alles falsch lief, du darfst kommen. In diesem Zelt wirst du verändert, weil der Geist Gottes dich in die Ebenbildlichkeit Christi bringen will. Es gab einmal so eine Zeit, da hieß es immer, Geiz ist geil. Ich sag, Geist ist geil. Ja? Das ist auch ein böses Wort, aber hat halt so gut gepasst. Ne? Der Heilige Geist, versteht ihr, das ist der Hammer. Dass wir durch ihn diesen Zugang haben zu Gott, dass die Verbindung besteht. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, und wenn ich aber jetzt da anfange und nichts spüre und die anderen alle viel mehr erleben und ich muss nicht lachen oder weinen oder zappeln oder ich spüre auch keinen Frieden, dann rate ich dir, brüte ein bisschen über Psalm 37. Da steht, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Dort, wo du bist, dort, wo du gehst und stehst, hüte Treue, mach so gut du kannst dein Ding, wie heißt es, völlig sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ja, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Ihr Lieben, vielleicht ist es gerade für dich dran. Habe deine Lust am Herrn. Der Mose hatte Lust am Herrn, als er in das Zelt marschiert ist. Raus aus dem Lager, in das Zelt. So wird er euch geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Befiehl dem Herrn, gibt es zwei Auslegungen. Du sagst Gott, wie er es tun soll, gefälligst, oder du anbefiehlst ihm deinen Weg. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Hör auf, dich zu ärgern. Spreche ja zu mir. Elektroautos, Dieselkrise, ach, hör mir auf. So viel Grund gibt es, wo man sich wirklich ärgern könnte. Gerade so als Bayer, verstehst du, wir haben ja eigentlich recht, aber uns glaubt es halt keiner, ne? Egal. Aber ihr Lieben, lasst uns das zu Herzen nehmen, dieses ich wohne im Land und hüte Treue und ich vertraue auf Gott. Er wird sich mir offenbaren. Das war nie Gottes Plan für uns, nur Regeln und Gesetze zu befolgen. Das Volk hat selber gewählt. Der Plan Gottes war das hier. Das ist Beziehung. Das ist Regeln zu befolgen. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, manchmal ist es einfacher, wenn man einfach 10 Regeln hat. Da weiß ich, wenn ich die erfülle, dann habe ich es geschafft, dann muss ich mich nicht weiter stressen. Sobald ich aber in Beziehung lebe, sind viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Sind Emotionen im Spiel, Gefühle, Enttäuschungen. Das Volk hatte sich damals entschieden, lieber Regeln zu befolgen, als dieses Wagnis oder Risiko einzugehen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Aber es gab sie, die Männer und Frauen Gottes, die trotzdem gesagt haben, du bist mir wichtiger. Du allein bist mein ganzes Glück. Ihr seht da drüben so schöne, nette Sessel. Und ich glaube, dass heute ein Tag sein soll, wo du für dich diese Entscheidung treffen darfst, will ich in meinem Leben dieses Zelt der Begegnung aufrichten. So ein Tag, wo du Gott fragen darfst, Jesus, mein Kalender, unmöglich, dass ich 5 Minuten Zeit habe am Tag für dich. Dann darfst du fragen, Heiliger Geist, oder gibt es irgendwo 5 Minuten, wo ich mich in meinen Stuhl setzen darf und einfach sein darf? Ich würde einfach nur gern beten. Wie sind wir denn in der Zeit? Ach, ist ja krass. Ha, da haben wir ganz viel Zeit jetzt in der Gegenwart Gottes zu sein, Zeit mit ihm zu haben, das zu lernen, in der Stille zu sein, und versucht das jetzt mal über Weihnachten mitzunehmen. Ihr merkt, es geht nicht um Leistung, aber ein bisschen Disziplin, ein bisschen eigener Wille zu sagen, ich opfere dir meine Zeit, Jesus. Das ist die Frage, wie viel ist Gott dir wert? Jesus, ich möchte dir danken, dass wir sein dürfen wie die Kinder, süß und lieb und herzzerreißend zum Dahinschmelzen, aber auch mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren Verhaltensmustern, die knapp am Ziel vorbeigehen. Das nennt man ja Sünde. Ha, danke, dass wir jederzeit kommen dürfen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du eine tiefe Offenbarung schenkst über diesen Frieden Gottes, über die Ruhe. Und das Wort sagt, dass denen, die Gott suchen, die müssen glauben, dass er ist. Und die ihn suchen, dass er denen ein Belohner sein wird. Jesus, ich bete, du hast jeden Menschen erschaffen, du hast jedem Menschen einen Zugang zu dir gegeben, du hast jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, mit dir in Kontakt zu treten. Und ich möchte und ich bete, Jesus, dass jeder hier, auch draußen im Livestream, und dass dein Leib, deine Kinder, auch die Welt erkennt, wer du bist und wie du bist. Und ich bete, dass wir in diesen tiefen Shalom-Frieden kommen. In diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Diesen Frieden, den du erkauft hast mit deinem Leben. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst jetzt in Vollmacht, aber auch in Sanftheit. Ah, und ach, überrasch uns doch einfach, Geist Gottes, mit dem, was du tun willst. Und ich segne euch, uns, damit bei diesem Experiment mit einem offenen Ende, es wird nie enden, Gott kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Es wird meinen großen Cut geben, ja, das stimmt. Für uns alle, da bleibt keiner gefeit davor. Aber Geist Gottes, ich danke dir, dass wir jetzt schon diesen Zugang haben, durch dich zum Vater.